Warum werden Frauen häufiger falsch diagnostiziert? Und warum fehlen bis heute verlässliche Daten zur Wirkung von Medikamenten, Therapien und Trainingsmodellen bei Frauen? Gender Bias in der Medizin ist längst kein Randphänomen mehr. Er betrifft Entscheidungen in Notaufnahmen, die Entwicklung von Leitlinien und zunehmend auch Fragen medizinischer Ethik und Gerechtigkeit. Während internationale Institutionen eine geschlechtersensible Forschung fordern, geraten entsprechende Programme andernorts politisch unter Druck. Die Debatte um Gleichbehandlung im Gesundheitswesen ist aktueller denn je. Hallo und herzlich willkommen zu Bewegtes Leben, dem Wissenspodcast rund um Bewegung, Gesundheit und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf geschlechtersensible Perspektiven. Mein Name ist Dr. Christine Lohr und ich begrüße alle HörerInnen zur aktuellen Folge. Geschlecht ist mehr als ein biologisches Merkmal. Es beeinflusst, wie Symptome wahrgenommen, Diagnosen gestellt und Therapien verordnet werden. Und es prägt, worauf Forschung sich fokussiert, welche Körper als Norm gelten und wessen Erfahrungen ernst genommen werden. Doch genau hier liegt ein systemisches Problem. Die Medizin ist lange Zeit vor allem für Männer gemacht worden. Mit männlichen Körpern als Standard, weiblicher Physiologie als Abweichung und einer Forschung, die geschlechtsspezifische Unterschiede häufig ignoriert oder erst gar nicht untersucht hat. Diese Folge widmet sich den historischen, strukturellen und klinischen Dimensionen eines tief verankerten Bias, also eines systemischen Fehlers. Wir beginnen dort, wo viele dieser Verzerrungen wurzeln. Im Denken, das seit Jahrhunderten den männlichen Körper als universell gesetzt hat. Wir werfen einen Blick zurück auf medizinische Leitbilder der Antike und verfolgen, wie sich dieses Denken bis in die heutige Praxis fortgesetzt hat. Oft subtil, aber mit weitreichenden Folgen. Ziel dieser ersten Folge ist es, ein Bewusstsein für die historischen und strukturellen Ursachen von Gender Bias zu schaffen. Als Grundlage für eine gerechtere Medizin. Im zweiten Teil der Reihe folgt dann der Blick nach vorn mit Beispielen für aktuelle Initiativen, Forschungsprogramme und Handlungsempfehlungen. Bevor wir nun tiefer ins Thema eintauchen, noch ein Hinweis zur Einordnung. Geschlecht ist mehr als binär. In dieser Folge sprechen wir über Gender Bias in der Medizin und dabei überwiegend über strukturelle Verzerrungen im Umgang mit weiblichen und männlichen Körpern, wie sie in klinischer Forschung, Versorgung und Lehre definiert werden. Doch die moderne Medizin weiß längst, dass Geschlecht kein starres, binäres Konzept ist. Geschlechtsidentität, hormonelle Profile und körperliche Merkmale sind vielfältig und lassen sich nicht auf zwei Kategorien reduzieren. Das Thema Transidentität sowie die medizinische Versorgung nicht binärer und intergeschlechtlicher Personen wird in dieser Folge nicht vertieft behandelt. Nicht, weil es nebensächlich wäre, sondern weil es einen eigenständigen und dringend notwendigen Diskurs erfordert. Auch in diesem Bereich sind die Forschungslücken groß und ihre Konsequenzen ganz real. Wenn wir nun in dieser Folge überwiegend von Frauen und Männern sprechen, geht es dabei nicht um festgeschriebene Kategorien, sondern um Strukturen, um die Art und Weise, wie medizinisches Wissen über Körper entsteht, wer darin vorkommt und wer eben nicht. Und genau hier setzt der Begriff Gender Bias an. Gender Bias ist kein individuelles Fehlverhalten, sondern vielmehr Ausdruck eines Systems, das bestimmte Körper, Symptome und Lebensrealitäten lange zur Norm erklärt und andere systematisch ausgeblendet hat. Wer die heutige Versorgung, Forschung und Ausbildung verstehen will, muss diese Verzerrungen erkennen und ihre strukturelle Logik durchschauen. Was bedeutet nun Gender Bias und warum ist es relevant für Diagnose, Therapie und Forschung? Der Begriff Gender Bias bezeichnet systematische Verzerrungen, die aufgrund von Geschlechtszugehörigkeit entstehen. In der Bewertung von Symptomen, in der therapeutischen Entscheidung oder auch in der Gewichtung wissenschaftlicher Fragestellungen. Diese Verzerrungen sind selten explizit oder absichtlich, sondern oft implizit, tief in Routinen, Leitlinien oder Studienkonzeptionen eingebettet. Ein klassisches Beispiel ist der Herzinfarkt. Jahrzehntelang galten Brustschmerz und ausstrahlender Schmerz in den linken Arm als ganz typisch. Tatsächlich basierten diese Kriterien überwiegend auf männlichen Studienteilnehmern. Dass Frauen häufiger über Übelkeit, Rückenschmerz oder Kurzatmigkeit klagen und oft zu spät behandelt werden, wurde erst spät systematisch dokumentiert. Noch heute werden Symptome, die vor allem Frauen betreffen, als atypisch bezeichnet, also als eine Abweichung von der Norm. Gender Bias betrifft jedoch nicht nur die klinische Versorgung. Er beginnt bereits in der präklinischen Forschung. Noch immer werden in vielen Studien fast ausschließlich männliche Versuchstiere eingesetzt, Zelllinien ohne Angabe des Geschlechts verwendet oder Ergebnisse nicht nach Geschlecht ausgewertet. Dabei ist längst bekannt, dass jede menschliche Zelle ein Geschlecht hat, mit potenziell unterschiedlicher Reaktion auf pharmakologische und hormonelle Reize. Eine geschlechtsspezifische Analyse ist deshalb nicht optional, sondern wissenschaftlich notwendig. Auch medizinische Leitlinien basieren häufig auf Daten, in denen weibliche Probandinnen unterrepräsentiert sind oder in der Auswertung nicht sichtbar werden. Internationale Institutionen wie die WHO, das European Institute for Gender Equality oder das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fordern daher zunehmend eine geschlechtersensible Medizin. Also eine Forschung und Versorgung, die biologische wie soziale Geschlechterunterschiede systematisch einbezieht. Diese systematischen Verzerrungen haben eine lange Geschichte. Sie sind nicht neu, sondern tief verwurzelt im medizinischen Denken. Um zu verstehen, warum viele dieser Muster bis heute fortwirken, lohnt sich nun ein Blick in die historischen Grundlagen. Die Geschichte der westlichen Medizin ist von Beginn an durch ein hierarchisches Geschlechterverständnis geprägt. Bis ins 18. Jahrhundert dominierte das sogenannte Ein-Geschlechter-Modell. Das heißt, die Frau wurde dabei als eine kühle, nach innen gekehrte Variante des Mannes verstanden, gleichsam als unvollständiges männliches Pendant. Dieses antike Denkmuster, wie es etwa Thomas Laqueur in seiner kulturgeschichtlichen Analyse beschreibt, prägte das medizinische Verständnis von Körpern über Jahrhunderte, mit dem Mann als Referenz und der Frau als Abweichung davon. Auch mit der Entstehung der modernen Medizin blieb diese Asymmetrie bestehen. Die frühen pathologischen und anatomischen Modelle nahmen den männlichen Körper als Standard, während der weibliche Körper als Sonderfall oder auch Störgröße betrachtet wurde. So galt der Herzinfarkt lange als Männerkrankheit, da sich die Symptomforschung überwiegend an männlichen Probanden orientierte, mit entsprechend dramatischen Folgen für Diagnose und Überlebenschancen von Frauen. Obwohl feministische Medizinkritik bereits in den 70er Jahren auf diese systematischen Verzerrungen aufmerksam machte, dauerte es bis tief in die 90er, ehe politische Reformen konkrete Auswirkungen auf die Forschungslandschaft hatten. Eine ganz zentrale Rolle spielte dabei die US-amerikanische Kardiologin Dr. Nanette Wenger, die früh auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Herz-Kreislauf-Medizin hinwies. Sie forderte nicht nur eine differenzierte Diagnostik und Therapien für Frauen, sondern kritisierte auch die systematische Ausblendung weiblicher Probandinnen in kardiologischen Studien. Insbesondere bei der NIH, der National Institutes of Health. Ihre Arbeit trug maßgeblich dazu bei, dass 1993 der NIH Revitalization Act verabschiedet wurde. Dies war ein Meilenstein, der erstmals vorschrieb, dass Frauen verpflichtend in staatlich finanzierte Studien eingeschlossen werden müssen. Wie sieht es in Europa aus? In Europa wurden entsprechende Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit in der Forschung mit dem EU Gender Equality Plan erst in den 20er Jahren verbindlich implementiert. Dieser historische Rückblick macht deutlich, dass Gender Bias in der Medizin kein zufälliges Versäumnis ist, sondern strukturelle Wurzeln hat und tief verankert in der Geschichte medizinischer Wissensproduktion ist. Doch auch heute sind diese Muster nicht überwunden. Ganz im Gegenteil. Viele der damaligen Prägungen zeigen in gegenwärtigen Forschungsdesigns, Leitlinien und Versorgungspraxen erneut. Oft in modernisierter Form, aber mit ähnlichen Konsequenzen. Was also sind die strukturellen Mechanismen, die diesen Bias bis heute aufrechterhalten und wie wirken sie sich konkret aus? kommen wir zu den strukturellen Ursachen für Bias in Forschung und Praxis. Ein zentrales strukturelles Problem ist die bis heute bestehende Unterrepräsentation von Frauen in klinischen Studien, im Besonderen in frühen Studienphasen. Frauen mittleren Alters, schwangere Frauen oder solche mit Zyklusschwankungen gelten vielfach als schwierig zu standardisieren oder werden aus Sorge vor hormonellen Einflüssen auf das Studiendesign von vornherein ausgeschlossen. Dabei entstehen erhebliche Wissenslücken, etwa zu Arzneimittelwirkungen, Nebenwirkungsprofilen oder altersabhängigen Reaktionen. Besonders eklatant ist diese Forschungslücke bei Frauen ab der Lebensmitte. In der klinischen Forschung sind sie nicht nur seltener vertreten, sondern oft gar nicht vorgesehen. Insbesondere, wenn es um hormonelle Übergangsphasen wie die Perimenopause oder der Menopause geht. Dabei verändern sich in dieser Lebensphase zahlreiche physiologische Systeme parallel. Östrogen wirkt unter anderem auf Herz-Kreislauf-Funktion, Knochenstoffwechsel, Gehirn, Muskulatur und auf das Immunsystem. Dennoch gibt es bis heute kaum strukturierte Forschung zu spezifischen Therapieoptionen, Bewegungsprogrammen oder Medikamentenwirkungen für diese Gruppe. Insbesondere nicht für aktive, sportlich orientierte Frauen. Diese Forschungslücke ist mehr als eine statistische Lücke. Sie ist ein Versorgungsrisiko. Denn wer in der Forschung nicht vorkommt, wird in der Versorgung oft nicht erkannt oder nicht adäquat behandelt. Kommen wir zu der Frage der Finanzierung. Wer finanziert eigentlich Forschung? Eine oft verdrängte, aber ganz zentrale Frage lautet: Wer entscheidet eigentlich, was erforscht wird und was nicht? Auch die Finanzierung von Wissenschaft ist kein neutraler Prozess. Studien zeigen, dass Projekte mit gendersensibler Perspektive oder Fokus auf frauenspezifische Erkrankungen strukturell benachteiligt sind. Das betrifft sowohl die Begutachtung als auch die Vergabe von Fördermitteln. Forschungsleitungen, Gutachtergremien und Finanzierungsentscheidungen werden bis heute mehrheitlich von Männern dominiert. Themen, die Frauen betreffen, gelten häufig als nischig, komplex oder eben nicht wirtschaftlich genug. Mit weitreichenden Folgen für wissenschaftliche Sichtbarkeit, therapeutische Innovation und Versorgungsqualität. Auch in der industriellen Forschung zeigt sich ein ganz ähnliches Muster. Was heißt das konkret? Investiert wird bevorzugt in Produkte und Indikationen, die auf standardisierte, sprich männliche Zielgruppen zugeschnitten sind. Frauen als biologische und soziale Referenzgruppe kommen seltener vor. Nicht, weil sie irrelevant wären, sondern weil sie weniger Forschungsinteresse auf sich ziehen. Ein häufiges Argument für diesen Ausschluss ist die biologische Variabilität, insbesondere durch hormonelle Zyklen. Doch dieses Argument übersieht, dass Variabilität wissenschaftlich kein Mangel, sondern schlicht Realität ist. Gerade bei Medikamentenentwicklung, Impfstoffen oder Dosierungsrichtlinien ist es entscheidend, Unterschiede nicht auszublenden, sondern sie ganz gezielt zu untersuchen, um Risiken zu minimieren und therapeutische Wirksamkeit zu optimieren. Ein weiterer systemischer Faktor ist das sogenannte Default Male Paradigma, also die implizite Annahme, dass der männliche Körper die neutrale Form sei. Diese Vorstellung durchzieht Lehrbücher, Anatomieatlanten, pharmakologische Standardwerke und medizinische Leitlinien. Die Folge? Weibliche Körper, Symptome und Krankheitsverläufe werden nicht nur schlechter abgebildet, sondern oft auch schlechter behandelt. Die beschriebenen strukturellen Verzerrungen zeigen sich nicht nur in abstrakten Zahlen oder Studiendesigns, sie haben direkte Auswirkungen auf die gesundheitliche Versorgung. Gender Bias ist also kein theoretisches Problem, sondern ein praktisches. Er entscheidet mit darüber, ob Symptome ernst genommen, Diagnosen richtig gestellt und Therapien wirksam umgesetzt werden. Einige besonders gut untersuchte Bereiche machen deutlich, wie gravierend die Folgen sein können, sowohl im klinischen Alltag als auch in der Trainings- und Präventionsforschung. Kommen wir wieder zum Herzinfarkt. Das klassische Beispiel für eine geschlechtsblinde Diagnostik. Brustschmerz, Druckgefühl, Ausstrahlung in den linken Arm, jahrzehntelang galten diese Symptome als typisch für einen Herzinfarkt. dass Frauen häufiger andere Symptome zeigen, wie bereits erwähnt, Übelkeit, Kurzatmigkeit oder Oberbauchschmerzen, wurde sehr lange übersehen. Studien belegen, Frauen erhalten seltener eine korrekte Diagnose, später interventionelle Maßnahmen und haben eine höhere Sterblichkeitsrate nach dem ersten Herzinfarkt. Ein konkretes Beispiel. Eine 58-jährige Frau stellt sich in der Notaufnahme mit Übelkeit, Müdigkeit und Rückenschmerzen vor. Die Symptome werden zunächst als stressbedingt eingeordnet, ein EKG erst mit Verzögerung geschrieben. Der Infarkt wird spät erkannt, eine interventionelle Versorgung erfolgt 12 Stunden nach Symptombeginn. Deutlich später als bei vergleichbaren Fällen mit klassischem Brustschmerz. Eine US-amerikanische Studie mit über 580.000 Herzinfarktpatientinnen zeigte, dass Frauen signifikant höhere Überlebenschancen haben, wenn sie von einer Ärztin behandelt werden. Die Sterblichkeitsrate bei Frauen lag bei 13,3%, wenn sie von einem männlichen Arzt behandelt wurden, gegenüber 12% bei Behandlung durch eine Ärztin. Die Gründe dafür könnten in einer besseren Kommunikation, größerer Empathie und einer stärkeren Einhaltung von Leitlinien durch Ärztinnen liegen. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Bereich, der Neurologie. Frauen sind deutlich häufiger von Alzheimer betroffen, doch ihre spezifischen Risikoprofile werden kaum erforscht. In der Neurologie fehlen geschlechtersensible Modelle, obwohl bekannt ist, der Rückgang von Östrogen in der Menopause beeinflusst Glukosemetabolismus, Synapsenaktivität und neuronale Plastizität. Symptome wie Brain Fog, Konzentrationsschwierigkeiten oder Gedächtnisprobleme in der Perimenopause werden oft bagatellisiert oder gar nicht mit dem Gehirn erst in Verbindung gebracht. Auch hier ein konkretes Beispiel. Eine sportlich aktive, 51-jährige Frau berichtet über zunehmende Wortfindungsstörungen, Erschöpfung und Konzentrationsprobleme. Der Hausarzt vermutet Überlastung oder Burnout. Eine neurologische Abklärung erfolgt nicht. Auch der Zusammenhang mit hormonellen Umstellungen wird nicht thematisiert. Erst Jahre später wird ein kognitiver Abbau diagnostiziert, ohne gezielte Prävention oder Interventionsstrategie. Werfen wir einen Blick auf die geschlechterspezifische Wahrnehmung und Medikation in der Schmerzmedizin. Frauen berichten häufiger über chronische Schmerzen, etwa bei Migräne, Fibromyalgie, Endometriose oder rheumatischen Erkrankungen. Dennoch werden ihre Beschwerden nicht nur seltener ernst genommen, sondern auch häufig unzureichend oder falsch behandelt. Studien zeigen, Männer erhalten bei gleicher Schmerzbeschreibung häufiger opioidhaltige Medikamente, während Frauen eher psychotrope Medikamente verschrieben werden oder es gar keine. Auch hier ein konkretes Beispiel. Eine 47-jährige Frau mit seit Jahren bestehenden Rückenschmerzen schildert in der hausärztlichen Praxis nächtliche Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Die Beschwerden werden als psychosomatisch eingeordnet, eine MRT-Untersuchung mehrfach hinausgezögert. Erst nach Jahren wird eine Sakroiliitis diagnostiziert. Dies ist eine entzündliche Erkrankung des Iliosakralgelenks zwischen Kreuzbein und Becken, die zu chronischen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen führen kann. Zu diesem Zeitpunkt liegen bereits irreversible Schäden vor. Wie sieht es aus in der Sportwissenschaft? Oder die Normierung durch männliche Körper? Die Trainingswissenschaft basiert bis heute überwiegend auf Studien mit jungen männlichen Probanden. Ob Muskelaufbau, Energiestoffwechsel, Laktatschwellen oder Regeneration, Frauen insbesondere ab der Lebensmitte kommen in der Forschung kaum vor. Hormonelle Veränderungen in der Perimenopause bleiben dabei ebenso unbeachtet wie Unterschiede in der Trainingsanpassung oder der Verletzungsanfälligkeit. Die Folge: Empfehlungen, Trainingspläne und diagnostische Verfahren orientieren sich an männlichen Standards mit teils gravierenden Folgen. Ob Spitzensport oder Alltagstraining, die strukturellen Lücken in der Forschung ziehen sich durch alle Ebenen der Praxis. Die Folge sind Empfehlungen, die an den Bedürfnissen vieler Frauen vorbeigehen, Fehlbewertungen von Symptomen und ein Mangel an individueller Anpassung. Nicht aus Unkenntnis, sondern schlicht, weil entsprechende Daten und Leitlinien fehlen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Medizintechnik oder auch der eingebaute Unterschied. Gender Bias betrifft nicht nur Diagnostik, Therapie und Forschung, sondern ist auch in der Medizintechnik strukturell verankert. Viele chirurgische Instrumente, Prothesen oder Implantate wurden über Jahrzehnte hinweg auf Grundlage männlicher Durchschnittswerte entwickelt. Das hat ganz konkrete Folgen für die Versorgung von Frauen. Schauen wir uns das genauer an. In der Orthopädie zeigen aktuelle Studien, dass Frauen vor einer Hüft-Total-Endoprothese häufiger unter stärkeren Schmerzen, eingeschränkter Mobilität und psychischer Belastung leiden als Männer. Die anatomischen Unterschiede, wie beispielsweise in Beckenform, Knochendichte oder Bewegungsabläufen, werden bei der Implantatplanung jedoch noch immer unzureichend berücksichtigt. Viele Standardprothesen basieren nach wie vor auf männlichen Normwerten. Auch im Bereich des Zahnersatzes zeigt sich ein systematischer Bias. Frauen haben im Schnitt kleinere Kieferdimensionen und oft eine geringere Knochenstruktur im Oberkiefer. Dennoch wurden Implantate lange an geschlechtsneutralen, faktisch männlichen Maßen orientiert. Bei chirurgischen Instrumenten ist das Problem besonders sichtbar. Viele Geräte, von Endoskopen bis zu laparoskopischen Scheren, sind ergonomisch auf größere Handgrößen und durchschnittliche Kraftwerte männlicher Operierender ausgelegt. Studien zeigen, dass im Besonderen weibliche Chirurginnen dadurch einem höheren Risiko für Überlastungen und muskuloskeletale Beschwerden ausgesetzt sind. Werfen wir einen Blick in die Gynäkologie. Ein blinder Fleck in der Medizintechnik. Auch in der technischen Ausstattung medizinischer Fachbereiche zeigen sich strukturelle Unterschiede. Besonders im Vergleich zwischen der Urologie und der Gynäkologie. Während urologische Eingriffe seit Jahren von robotisch assistierten Verfahren, spezialisierten Instrumenten und hochentwickelten Bildgebungssystemen profitieren, wird die Gynäkologie bis heute oft mit einfacheren Standardsystemen betrieben. Ein technikhistorischer Rückstand? Zumindest legen Analysen der Forschungsleistung in der Frauenheilkunde nahe, dass diesen Bereich trotz seiner Relevanz für die Gesundheitsversorgung der Hälfte der Bevölkerung weniger Priorität eingeräumt wird als anderen chirurgischen Fächern. Auch die geschlechtsspezifische Bewertung von Medizintechnik ist ein noch wenig entwickeltes Feld. Internationale Fachbeiträge warnen seit Jahren davor, dass Frauen in klinischen Studien zu medizinischen Geräten häufig unterrepräsentiert sind. Dies kann sich auch auf die Gestaltung und Funktion von Implantaten, Netzen oder Instrumenten auswirken. Gerade in einem Fachgebiet wie der Gynäkologie, das auf die Behandlung weiblicher Körper spezialisiert ist, stellt sich damit eine grundlegende Frage. Wurde auch hier zu lange aus männlicher Perspektive gedacht und zu wenig investiert? Fassen wir zusammen. Gender Bias in der Medizin ist kein Randthema, sondern ein strukturelles Problem mit weitreichenden Folgen. Frauen werden in der Forschung unterrepräsentiert, in der klinischen Praxis zu spät oder falsch diagnostiziert und erhalten Therapien, die nicht auf ihre physiologischen Voraussetzungen und Lebensphasen abgestimmt sind. Besonders gravierend ist diese Lücke bei Frauen ab der Lebensmitte. Dort, wo hormonelle Veränderungen zahlreiche Körpersysteme betreffen und gleichzeitig kaum Daten vorliegen. Die Beispiele zeigen, wer nicht berücksichtigt wird, wird schlechter versorgt. Schauen wir nach vorne. Werfen wir einen Blick auf Teil 2. Perspektiven für eine gerechtere Medizin. Im zweiten Teil dieser Doppelfolge steht die Frage im Mittelpunkt, wie struktureller Gender Bias in Forschung, Lehre und Versorgung abgebaut werden kann. Wir werfen dabei einen Blick auf internationale Programme, gesundheitspolitische Strategien und wissenschaftliche Initiativen, die sich für eine geschlechtersensible Medizin einsetzen. Außerdem beleuchten wir aktuelle Herausforderungen. In den USA etwa gerät geschlechtersensible Forschung zunehmend unter politischem Druck, mit potenziell weitreichenden Folgen für Wissenschaft und Versorgung. Was also wird konkret benötigt, damit medizinische Erkenntnisse alle Körper realistisch abbilden und nicht nur einen Teil? Welche Strukturen müssen sich verändern, damit Versorgung wirklich gerecht wird? Darum geht es im zweiten Teil zum Thema Gender Bias in der Medizin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Bewegtes Leben. Gemeinsam schaffen wir Raum für neue Perspektiven und echte Vielfalt, denn Veränderung beginnt dort, wo wir sie sichtbar machen.